Du, Max?
Ja, Juvi?
Wie nennen wir unser Shetland-Pony?
Plötze!
Ich hab voll den Bullen gerade. Ne?
Hat man gar nicht gemerkt.
Okay. Dachgeschosswohnung, Sommer, yay. Gut, warte, Kaffee hilft bestimmt, Kaffee wird immer helfen.
Immer, Kaffee geht immer.
Okay, nochmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und 363 zauberhafteste Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hey, hallo Shetland-Pony, nicht besitzender Max, wie geht es dir?
Hallo Juvi, mir geht es gut.
Wie ich dich da reinbaite, dass wir uns einen Shetland-Pony zulegen werden.
Das, wieso baiten?
Weil ich das ernst meine, Max. Ich meine das ernst.
Das ist okay. Dann nennen wir es Plötze.
Gut, ich wollte nur, was? Okay, ja. Nein, warte, wir müssen über diesen Namen müssen wir auch echt dringend reden, weil ich finde den ja nü. Aber ich habe dich jetzt so super rüde unterbrochen. Also bitte, Leute, nehmt die Hände wieder von den Tastaturen. Ihr braucht uns das nicht auf Blue Sky, auf Insta, überall zu schreiben unter @nerdflakes und auch keine E-Mails und so. Ihr braucht es nicht, ich habe selber gemerkt. Max, Entschuldigung.
Alles gut. Mir geht es auch gut.
Sehr schön. Das freut mich doch sehr. Hörwesen, wie es euch geht, könnt ihr uns ja dann in den Social Media Geschichten mitteilen, oder?
Ja, bitte.
Die Hörwesen, die wir treffen, können uns das auch verbal mitteilen, ne? Marv Pascal, Nackte Kanone 2. Ich glaube, August ist es soweit.
Du meinst Spaceballs? Nackte
Kanone. Nackte Kanone kommt tatsächlich im August jetzt in die Kinos. Aber nicht zwei, sondern halt eins. Aber mein Gehirn ist schon bei zwei. Ich habe darüber irgendeine Ankündigung gesehen und ich bin ein bisschen gehypt, weil es wird einfach nur albern. Wie wir befürchtet haben, der und Liam Neeson ist einfach so gut mit seinen Gesichtsausdrücken und ich hätte nie gedacht, dass ihm Erdbeerunterwäsche so gut steht. Ihr müsst den Trailer sehen, Freunde. Aber
ich auch.
Das ist gar nicht unser Thema heute.
Nee.
Ich möchte, bevor wir, also wir haben ja schon gesagt, dass wir über den Witcher reden werden.
Oh ja.
Aber das Thema Plötze würde ich gerne mal kurz mir von der Seele reden, weil ich finde, Plötze ist ein ganz fürchterlicher Pferdename.
Naja, ja, es ist halt eigentlich ein Fisch.
Okay, das macht es überhaupt nicht besser, aber es ist zumindest eine neue Information in diesem Kontext. Was für eine Fischart ist es denn?
Das weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, eine Süßwasserfischart. Aber da, ich glaube, so ein Flussding. Aber genau weiß ich es nicht. Das müsste ich nachgucken. Ich weiß nur, dass es ein Fisch ist. Ich wurde informiert von einem.
Ja. Aha. Also offensichtlich die Plötze, auch bekannt als Rotauge, Rutilus rutilus, warum doppeln sich die lateinischen Namen immer, ist ein Süßwasserfisch, der in Europa und Asien vorkommt. Sie ist ein beliebter Zielfisch für Angler und wird oft mit der Rotfeder verwechselt, obwohl sie sich in einigen Merkmalen unterscheiden. Ja, okay, dann hätten wir ja unseren Informationsbeschaffungsteil erfüllt und können jetzt über die schönen Sachen reden und haben geklärt, wo Plötze herkommt. Sehr gut.
Aus dem Wasser, okay. Ganz sicher. Ist ja so ein Seepferd.
So, Max, erzähl doch mal, der Witcher.
Also,
wir reden heute tatsächlich über die Spiele, nicht über die Serie. Und wir haben auch hinter den Kulissen beschlossen, nicht über die Bücher, einfach um zumindest so zu tun, als wenn wir einen konsistenten roten Faden in dieser Folge hätten. Weil, liebe Hörwiesen, mal kurz mit hinter die Kulissen genommen, der Max hat einen roten Faden. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht und habe beschlossen, not today, roter Faden, not today. Und habe ihn direkt mit dieser Plötze-Geschichte rausgeholt.
Das ist überhaupt nicht schlimm, deswegen habe ich ja Notizen.
Okay, aber was steht denn in deinen Notizen so?
Ich fange mit wichtigem Gedöns an. The Witcher, das erste Spiel
Notizen
der Reihe.
In deinen Notizen steht wirklich Gedöns.
Ja, natürlich. Was denn sonst?
Naja, aber da steht auch nicht viel mehr. Also zumindest nicht bei mir. Hier steht Gedöns, Technik, Longshory Stort. Und dann zu Witcher 2, Gedöns, Kritiken und Technik, Longer Shory Stort. Und dann noch Fazit und Features. Ich bin so gespannt, was da jetzt kommt. Was ist Gedöns? Lege los.
Gedöns, hier so die Fakten ringsrum.
Ach so, okay. Ja.
Deswegen Gedöns. Das kann man so schön alles wirklich zusammenfassen. Witcher, das Computerspiel, der erste Teil, erschien 2007. Und zwar nur für den PC. Wurde schon von
CD... Vernünftige Entscheidung.
Ja, zum damaligen Zeitpunkt auch, und werden wir gleich merken. Das Entwicklerstudio hat sich nicht geändert, über die ganze Reihe hinweg nicht. Es war damals schon CD Projekt Red. Und hatte dann halt von den Sprung damals gewagt vom übersetzenden Entwicklerteam zum richtigen Entwicklerteam.
Was bedeutet das?
Die haben vorher Übersetzungen für andere Sachen gemacht, für andere Videospiele.
Ah, okay.
So, und okay. Da mussten sie halt natürlich auch manche Sachen einfach anpassen in der Entwicklung, damit das halt Sinn ergibt. So, und jetzt sind sie zum richtigen Entwickler geworden. Und sie haben damals die Aurora Engine benutzt. Aurora, schwieriges Wort. Die eigentlich von BioWare stammt. Die kennen wir auch von anderen Spielen, die aus dem Rollenspielbereich kommen, nämlich Mass Effect zum Beispiel oder Dragon Age. Und die haben diese Engine genommen und stark modifiziert. Da haben sie halt erwachsenere Themen mit reingenommen, haben damit halt eine düstere Atmosphäre geschaffen, die Tag-Nacht-Zyklen und moralische Entscheidungsmöglichkeiten aufgegriffen hat. Die nicht nur erzählerisch waren, sondern echte Konsequenzen im Spiel boten. Das war in dem Zeitraum, da war ja auch Mass Effect ein großes Ding. Ne? Also die haben den Zeitgeist mit aufgegriffen und es in eine andere Welt gepackt.
Also das heißt, sie haben sich bewusst für die Aurora Engine entschieden, weil die halt diese düstere Atmosphäre hatte, Zyklen drin und dieses Ding mit den moralische Entscheidungen führen zu Konsequenzen.
Genau.
Die auch Story Unterschiede machen und Story-Driven sind.
Genau.
So cool.
Wie bei
eben, sie haben sich echt Gedanken gemacht. Schön.
Ja, das merkt man später auch noch häufiger mal. Mhm. Also die haben den Zeitgeist von Mass Effect und Dragon Age aufgenommen, beide von BioWare. Und ist eben halt auf die Witcher-Bücherreihe umgemünzt und halt als Inspirationquelle genommen. Schon 2007, wo das halt erschienen ist, war die Grafik stellenweise echt altbacken. Muss man ehrlich sagen, es war halt nicht hübsch. Es war auch relativ langsam im Laden. Und die Animationen, die man so hatten, waren echt so ein bisschen stockend. Das änderte aber nicht an dem Spiel, nicht viel am Spielvergnügen, denn das war echt gut. Bis auf das Kampfsystem, das war seltsam. das muss ich gestehen, das war eins der Spiele, die ich damals halt extra, wo ich einen neuen Rechner für bekommen habe, und das war auch extra draufgepackt worden, das Spiel. Das Kampfsystem war komisch. Du hast es eher so ein Rhythmus-Kampfsystem gehabt, also wie bei so einem Musikspiel. Oder wie
okay.
Es war ein bisschen komisch fürs Kämpfen. Du musst halt abpassen, dass es die richtigen Zeiträume waren, und das konntest du tatsächlich zeitlich abmessen. Und nicht auf Gegner reagieren und so.
Klingt wie was ich hassen würde, wenn ich ehrlich bin.
Ja, deswegen gab es dann etwas später die Enhanced Edition, die kostenlos einfach das Spielsystem etwas besser machte.
Okay.
Also, du kannst heute noch die alte Version spielen, wenn man unbedingt will, aber die Enhanced Edition war einfach besser.
Wenn da draußen uns gerade irgendeiner hört, der die alte Version gerockt hat, pun not intended, und da gerne seine Erfahrungen mit uns teilen möchte, der hat ungefähr ab Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge, um 6 Uhr früh, wir nehmen am nächsten Tag um 18 Uhr auf, also bis Dienstag 18 Uhr Zeit, uns Feedback zu geben, wenn er möchte, dass wir dieses Feedback mit in die Folge aufnehmen.
Korrekt. Das ist nicht super lange, aber ihr könnt es schaffen. Wir glauben an euch. allerdings wurde schon in den Zeitraum dann gelobt, dass man erwachsenere Themen als schon bei Mass Effect und Dragon Age aufgegriffen hatte. Weil bei den beiden ging es dann eher um das Weltenretten und moralisch graue Entscheidungen. Bei dem Hexer ging es um schwerere Themen wie Rassismus und Versklavung und solche Dinge. Das war etwas krasser.
Ja, aber ich meine, bei Mass Effect ist ja auch keine sehr gefeierte Romanreihe dahinter gewesen. ne, mit einer kompletten Welt, mit komplett, also das ist ja kein, kein, ich
es ist nee, keine komplett neue Welt, rauspiepen. So gesehen.
Nee, so meine ich das nicht. Das ist ja kein Autor, der irgendeine Scheiße hinrotzt, damit er jedes Jahr 3 Bücher veröffentlichen kann.
Ja.
Sondern das ist ja jemand, der wirklich, der sein Handwerk beherrscht.
Ja,
und wirklich gut ist in dem, was er tut. Und dass da natürlich, wenn du daraus einen Spiel machst mit einer RPG-Welt, mhm, dann hast du halt einfach so viel, aus dem du schöpfen kannst. Definitiv. Das ist natürlich ein unfairer Vorteil gegenüber sowas wie Mass Effect, die ja eher, also nicht, dass die Mass Effect-Story nicht auch für ein Computerspiel echt klasse ist, aber es ist wirklich ein Unterschied, ob du, weiß ich nicht, echte Romane verfilmst, ja, oder Groschenhefte.
Ja. Also das andere ist eine Space Opera und das andere so eine High Fantasy Opera, während dann eben The Witcher finsterer ist. Sagen wir es einfach so. Es ist einfach finsterer als das. Ja. Weil allein schon die Magie immer auf harten Konsequenzen basiert. Immer. Mhm. Die Welt ist halt düster und eher so auf den slawischen Mythenraum beschränkt.
Ja, also ich sag nur Baba Yaga, ne?
Zum Beispiel. Oder eben die ganzen Monster, die Geralt dann eben so von sich, von der Welt befreit.
Ja, so, aber die Geschichte der Baba Yaga ist ja eigentlich für den slawischen Raum eine voll positive Geschichte.
Ja.
Und wir sitzen da selbst mit unseren Urversionen von so Märchen wie Hänsel und Gretel oder Aschenputtel sitzen wir da und denken uns nur, what the fuck, Leute, was stimmt mit euch nicht? Das soll positiv sein?
Ja. Also die Welt von Geralt ist sehr finster vom Witcher. Ja. Ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung der Geschichte. Sie ist wirklich, wirklich kurz. Die Geschichte von...
Danke. Danke, Max. Streu Salz in die Wunde. Streu doch Salz hinein.
Ach. Hat die keinen Kopf. Alles gut.
Hey, du hast die Zusammenfassung nicht im Vorfeld geschrieben. Ich musste die Wiki nehmen. Hm. 8 Minuten habe ich mich kaputt gelesen und dann konnte ich nicht mal einen Schluck Wasser trinken, weil das Glas leer war.
Es tut mir leid.
Na gut, ich verzeih dir.
Okay. Geralt von Rivia, den habe ich ja gerade schon angesprochen, ist ein Monsterjäger, um genau zu sein, ein Hexer, der im ersten Teil ja mit Amnesie in Kaer Morhen erwacht. Das ist eine Hexerfestung. Die Festung wird von einer Bande, den Salamandra, überfallen und die gestehlen geheime Hexermuttergene. Geralt jagt dann quer durch Temerien und deckt dabei politische Intrigen auf und muss dabei schwierige Entscheidungen treffen, die Welt natürlich beeinflussen. Dadurch weicht man teilweise extrem von den Geschichten aus den Büchern ab. Mhm. Am Ende konfrontiert er den Anführer, der heißt Azar Javed, und den mysteriösen Jacques de Alderberg, um eine Katastrophe zu finden oder die beiden herbeiführen wollen, je nach Perspektive. Also man ändert die Geschichte durch die Entscheidung im Spiel sehr deutlich und hat eben dann entsprechend den Blick darauf, was man da gewählt hat.
Das heißt also, entweder wenn du, ich sag jetzt mal, wenn man das auf zwei Wege sieht, hast du Weg A, wo du die Katastrophe verhindern willst, oder Weg B, wo du sie herbeiführen möchtest.
Genau.
Okay. Ja, das ist dann so eine Art gutes Ende, böses Ende?
Das funktioniert in der Spielerei eh nie. Niemals. Es gibt kein wirklich gutes Ende und kein wirklich böses Ende. Das ist immer so ein graues Ding. Es ist dann immer so eine sehr persönliche Entscheidung, ob man das dann als gut oder schlecht verstehen will.
Mhm. Okay.
Das bleibt nie aus. Also man ist nie ganz der Gute und auch nie ganz der Böse, aber man kann sich für selber entscheiden, was dann da das Richtige ist.
Wollen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, was dieses Hexer-Ding, also diese Transmutagene und das Dasein als Hexer bedeutet für die Leute, die, also es wird vielleicht ein oder zwei Menschen in unserem mittlerweile doch arg gewachsenen Zuhörerkreis, also liebe neue Hörwesen, herzlich willkommen,
hallo,
geben, die die Netflix-Serie nicht gesehen haben und deswegen nicht wissen, was das bedeutet, ein Hexer zu sein. Kriegen wir das irgendwie in 2 Sätzen zusammengefasst?
Möchtest du das kurz zusammenfassen?
Ich weiß nicht. Ich kann es versuchen, aber wir wissen ja, mit 2 Sätzen tue ich mich schwer. Aber ich versuch's mal. Im Endeffekt sind Hexer männliche Kinder, die von klein auf mit diversen Ingredienzien, ich will jetzt mal fast sagen, vergiftet werden, wodurch sich die Gene ändern, also
einfach Muttergene.
Mutation, genau, also ja, aber sie transmutieren. Ja, es ist eigentlich sind das so kleine Biowaffen, wenn du so willst.
Ja.
Die, wenn sie diese ganze Prozedur überleben, richtig krasse, also um mal im Rollenspiel-Jargon zu bleiben, die sind dann quasi auf Level 1 schon mit den Fähigkeiten von Level 15 bis 16 ausgestattet und haben die Zauber von Level 20, die sie sich dann halt im Endeffekt freischalten können, indem sie diverse Mittelchen schlucken, mit denen sie dann besondere Fähigkeiten kriegen, was sich zum Beispiel durch Veränderung der Augen etc. zeigt.
Und sie vergiften sich dabei aber auch immer extrem. Also es geht immer zu Kosten der eigenen Lebenskraft.
Genau, deswegen überleben, glaube ich, auch die meisten Kinder das nicht. Und es wird eigentlich, also es gibt eine Ausnahme, aber da spoilern wir vielleicht für Menschen, die keinen Plan haben, was wir nächste Folge besprechen, deswegen lassen wir das mal raus. Es gibt eine Ausnahme, wo es einen weiblichen Hexer gibt. Aber ansonsten werden es nur Jungs, was wahrscheinlich daran liegt, dass diese Welt dann doch sehr, sehr stereotyp unterwegs ist, was Männer- und Frauenrollen angeht.
Ja, das stimmt, das ist sie sehr.
Ja.
Und auch Hexer sind in Anführungszeichen verkrüppelte Form der Magie zu spüren, weil sie nur eingeschränkt zaubern können in der Welt. Mhm. Die können nur über Siegel zaubern oder über so kleinere Formen der Magie, die trotzdem mächtig ist, weil sie immer noch zaubern. Aber sie sind eingeschränkt im Vergleich zu richtigen Magiern, die halt richtig große Dinge tun können, wie Teleportation, Feuerbälle und also Gedöns. Das können Hexer nicht. Die sind eingeschränkt auf kleinere Dinge, weil ihre Magie, die sie hätten, durch diese Mutagen halt eingeschränkt wurde. Das war übrigens schon das, was wir zum ersten haben. Also der erste war was Besonderes, weil er erwachsenere Themen aufgriff. Sagen wir es mal so. War halt trotz allem, trotz der technischen Schwierigkeiten gut gefeiert dafür. Weil es war halt finsterer und erwachsener als Dragon Age und Mass Effect.
Ich glaube, dass auch rein in der Spiele-Community dieses Thema mit, naja, okay, wir haben festgestellt, unser Kampfsystem ist scheiße. Hier ist eine neue Edition, die ihr übrigens nicht bezahlen müsst.
Ja, das kam gut an.
Das zieht sich ja, glaube ich, auch durch die gesamte Witcher-Reihe, dass DLCs immer kostenlos waren, oder?
Ja, DLCs waren nicht immer kostenlos, aber sie waren fair vom Preis. Da kommen wir dann aber erst beim am Dienstag zu.
Oh nein, Entschuldigung.
Macht überhaupt nichts. Überhaupt kein Problem. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Teil, The Witcher, Assassins of Kings von 2011. Das kam auch zuerst auf dem PC, 2011 erschienen, aber ist auch für die Xbox 360 erschienen. Das ist gut, das hat gut funktioniert. Da hatte CD Projekt sich ein bisschen übernommen, was die Engine betraf, weil sie haben eine eigene entwickelt, die Red Engine. Die war extrem hübsch, die sieht auch heute noch relativ annehmbar aus. Aber hatte sich ein bisschen ressourcenhungrig verhalten. Die war sehr, sehr. Sie nahmen sehr viel von deinem System.
Aber es hat auch viel zurückgegeben. Das Spiel war toll.
Das stimmt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dadurch hatten wir halt detailreiche Umgebungen, schöne Charakteranimationen und einfach hübschere Dialoge, die sich dadurch ergeben haben, weil die halt nicht mehr so hölzern aussahen. Und auch die Storykultur wurde halt ein bisschen verändert. Die Entscheidungen führten halt zu komplett unterschiedlichen Wegen des Spiels und auch ganz andere Schauplätze. Also man trifft sehr früh im Spiel eine Entscheidung, die dafür sorgt, dass man entweder den Pfad A wählt oder Pfad B und selbst dann hat man immer noch unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten.
Kennst du viele Leute, die das Spiel mehrfach gespielt haben, um die groben A- und B-Wege abzulaufen?
Ich kann nicht sagen, dass ich viele Leute kenne, die es wirklich viel gespielt haben. Also da muss ich leider sagen, weil die meisten haben dann andere Sachen gespielt, zum Beispiel Call of Duty und Co.
Okay, weil ich kenne tatsächlich von den Leuten, die ich kenne, die Witcher-Reihe von 1 bis 3 komplett durchgespielt haben, kenne ich nur einen, der den zweiten Teil nicht mehrfach gespielt hat, um die Anfangsentscheidung anders zu setzen, um zu sehen, wie das Spiel in Gänze ist.
Das ist tatsächlich eine sehr spezielle Sache, die Entscheidung da. Also das ist schon sehr deutlich, finde ich.
Ja.
Ich habe es tatsächlich auch zwei, dreimal gespielt. Ich weiß, ich glaube, dreimal. Einmal, weil irgendwas habe ich mich verrannt und habe es dann einfach neu angefangen. Also das war dann mein Fehler. Ich habe irgendwas Blödes nicht verstanden oder nicht richtig zugehört. Aber ich habe die auch mehrfach gespielt. Einfach, weil ich es wissen wollte. Mhm. Der zweite Teil war mit einem deutlich besseren Kampfsystem ausgestattet. Es fühlte sich halt mehr an wie ein Action-Rollenspiel als ein Rhythmusspiel. Mhm. In dem konntest du halt ausweichen, blocken, angreifen, was man so von einem Action-Rollenspiel erwartet. Das Spiel war aber anfangs ziemlich schwer. Und die,
man würde es heute, glaube ich, Souls-like nennen, ne?
Ja, das trifft es ganz gut. also für ein Souls-like war es noch in Anführungszeichen zu einfach. Mhm. Aber
Souls-like light.
Ja. Ja, das trifft es ganz gut.
Oder, liebe Hörer, wir sind ein UV-geeignetes Souls-like.
Vielleicht das, ja. das Interface war ein bisschen hakelig, aber es funktionierte, weil es eher so auf Konsolen dann ausgelegt war.
Mhm.
Also im Wesentlichen für die Xbox 360. Auch hier habe ich die etwas längere Geschichte etwas kurz gefasst.
Sehr gut. Mhm. Longer Shory Stored. Ja. Was habe ich nur heute mit Story und Short? Unfassbar.
Das weiß ich nicht. Aber es ist ähnlich kurz nicht, gehalten.
Du hast es nicht falsch rumgeschrieben. Ich sehe an der Bewegung deiner Augen, dass du es immer wieder überprüfst. Aber nein, Max, du hast keinen Fehler gemacht. Es liegt an mir.
Mal komm, okay. Ja, in Teil 2 wird Geralt beschuldigt, König Foltest ermordet zu haben, für den er unterwegs war zu dem Zeitpunkt. Obwohl der wahre Mörder ein anderer Hexer namens Leto ist.
Leto!
Ja, Leto. Spannender Charakter übrigens. Geralt muss halt seine Unschuld beweisen und Leto jagen. Dabei wird er in einen großen politischen Konflikt verwickelt. Mehrere Könige werden ermordet und die Machtverhältnisse im nördlichen Königreich zu verändern. Ab Akt 2 teilt sich die Handlung in zwei sehr verschiedene Routen mit Vernon Roche, einem temerischen Spion, oder Yorveth, einem Elfenrebell, der dem Skoia-Tel angehört, den Eichhörnchen.
Gruß und Liebe für Chrissy.
Oh ja. Am Ende stellt Geralt Leto und kann entscheiden, ob er ihn tötet oder verschont, weil...
Welche Entscheidung hast du getroffen?
Ich habe beim ersten Mal ihn verschont, weil er ist auch einer der wenigen Hexer, die noch existieren. Und ich fand das ganz cool, einfach zu sagen, nee, pass auf, verzieh dich, hau ab, geh woanders hin. Aber ich muss dich jetzt nicht, muss einfach meinen wenigen Leuten, die wir noch haben, noch hops nehmen. Das war mein erster Weg. Den zweiten Weg bin ich nicht ganz durchgespielt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Das ist okay.
Die Geschichte ist viel größer, ne? Klar, es ist sehr, sehr, sehr zusammengefasst. Aber so, das ist so das Grobe, was Teil 2 so bietet. Die zwei großen Pfade sind eben der Weg mit Vernon Roche oder eben mit Yorveth, dem Elfenanführer. Und bietet auch zwei sehr unterschiedliche Erzählstränge. Also bei Yorveth geht es mehr um den Rassismus, den die sogenannten Anderlinge erfahren. Und bei Roche geht es mehr um die Intrigen zwischen den Königen.
Also das ist in der Netflix-Serie echt schön rausgearbeitet, wie die Elfen halt einfach harten Rassismus erfahren.
Ja.
Und das ist auch in den Büchern echt krass. Also das macht schon was mit einem. Also ich habe die Bücher relativ jung das erste Mal gelesen und das war schon schwierig.
Ist es. Also das bleibt.
Vielleicht bin ich deswegen auch so eine linksgrün versiffte Bazille geworden.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil es da doch sehr deutlich dargestellt wird. Also das zieht sich aber durch die ganze Spielereihe durch. Also das endet nicht in Teil 3 plötzlich am Anfang oder so. Nein, nein. Das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, weil es die Welt halt sehr prägt.
Sich durch die Spielereihe durchziehen.
Oh, schön. Du hast den Titel gelesen.
Ich bin ein Brückenbauer. Ich habe den Titel gelesen, ne?
Ja,
richtig. Ja. Soll ich den Titel vorlesen? Oder der Titel ist Zusatzfeature, importierbarer Spielstand aus Witcher 1. Max, was bedeutet das?
Wenn man Witcher 1 durchgespielt hatte, da haben sie sich ein bisschen daran orientiert, was man so bei Mass Effect und Dragon Age so gemacht hat. Du kannst deinen Spielstand aus dem ersten Teil in den zweiten Teil mitnehmen. Und die Entscheidungen, die du im ersten getroffen hast, haben Einfluss auf den zweiten Teil. wichtig, das passiert auch mit dem dritten. Also man, alles, was man so an Entscheidungen im ersten Teil getroffen hat, hat Einfluss auf das im zweiten.
Kennst du das Meme von dem Dude, der vor dem Whiteboard steht mit den ganzen roten Fäden und versucht, ja, irgendwas zu erkennen? Das sehe ich gerade, wie, ja, wie die Entwickler da gestanden haben, gesagt haben, ja, aber wenn du da die Entscheidung getroffen hast, dann musst du doch da und überhaupt und sowieso und wow.
Also im zweiten Teil war es noch nicht so super krass. Da haben sie einfach nur ein paar Sachen aufgenommen, ein paar Charaktere überleben lassen oder sterben lassen, die halt aus der Entscheidung, die du im ersten Teil getroffen hast. Und ein bisschen Bonus-Dialoge und Ausrüstung war halt drin. Ja, noch nicht so viele tiefe Story-Entscheidungen, wie sie dann im nächsten Teil kamen.
Aber man muss ja auch erstmal lernen und das ist halt, ja, da fängst du halt klein an und trotzdem ist
absolut
wirklich beeindruckend.
Und es machte halt die Spielwelt nochmal viel glaubwürdiger, weil du ja nicht einfach künstliche Entscheidungen nehmen musstest, sondern das, was du selber gespielt hast, hatte Auswirkungen auf das, was du weiter erlebt hast.
Ja.
Und das ist halt extrem cool. Also das ist, das deswegen, selbst wenn man sich so ein bisschen durch die hakelige Steuerung von Teil 1, wenn man damit leben kann, so super lang ist es dann auch nicht, ich glaube 20 Stunden, lohnt sich trotzdem einfach dann durchzuspielen bis zum dritten. Das ist ein cooles Erlebnis, weil es dann deine Story ist. Deine Story von Geralt.
Wie ist für dich, also ganz, ganz persönlich, das Empfinden, wenn du dir die Teile 1 bis 3 anschaust, was die Grafik angeht? Glaubst du, ist es heute noch möglich, die von 1 bis 3 komplett durchzuspielen? Oder ist schreckt da?
Der erste schreckt optisch schon ein bisschen ab, weil die damals schon nicht hübsch war. Also die war angenehm, war spielbar, aber da ging schon Besseres zu dem Zeitpunkt. Der zweite, würde ich sagen, schreckt nicht so sehr ab, weil der ist okay. Also der ist jetzt nicht super hübsch mehr, aber auch mit Mods kann man sehr viel rausholen. Sehr, sehr viel rausholen. Und da kommt man auch sehr leicht dran. Beim dritten würde ich sagen, der ist heute noch sehr, sehr hübsch, auch wenn der gar nicht so zeitlich gar nicht so großen Abstand zum zweiten hatte.
Mhm. Um euch mal ganz kurz abzuholen, die Spielzeit von Witcher 1 ist je nach Spielstil so irgendwas zwischen 35 und 50 Stunden.
Ja, gut.
50 Stunden ist aber halt auch echt
alles mitnehmen. Alles.
Genau, da ist alles drin. Ne? Da nimmst du nix. Da lässt du halt einfach nichts aus.
Ja.
Und beim Witcher 2 sind es die 25 bis 40 Stunden.
Der ist ein bisschen kürzer, ja.
Genau. Ja, und es gibt 16 verschiedene Enden. Aha.
Und das macht auch was aus für den Nachfolgeteil, weil man auch da wieder den Speicherstand mitnehmen kann.
Mhm.
Und da gibt es teils optisch große Änderungen und Charaktere, die man halt anders wahrnimmt. Also das ist schon ein sehr großer Unterschied.
Voll gut.
Also wenn man Witcher 3 alleine spielt, ist schon cool, aber den zweiten Teil vorher gespielt zu haben und das mitzunehmen, macht einen gewaltigen Unterschied aus.
Mhm. Also Witcher 3, da spoilere ich jetzt so ein ganz kleines bisschen.
Ich tue ja auch.
In 2 Wochen, aber liegt in der Spielzeit irgendwas zwischen 50 und 175 Stunden.
Ja. Kann ich sehr gut bestätigen.
was schätzt du, wie lange hast du ungefähr dran gesessen?
Oh, mit dem Basisspiel, ich glaube 120 Stunden.
Mhm.
Und da habe ich die beiden DLCs, die dazu gekommen sind, noch nicht eingerechnet.
Ja, also die, wer alle Nebenquests und optionalen Aufgaben erledigt, kommt ungefähr auf 105 Stunden.
Ja.
Und wenn man halt dieses, ich will alles komplettieren, dann ist man irgendwo so bei 175 Stunden.
Ja, ja, ja. Ich habe nicht alles gemacht, aber ich habe viel gemacht, sagen wir es so. Mhm. Und ich habe es genossen. Also das muss ich dazu sagen. Das habe ich sowohl vom ersten bis ersten und zweiten, ich habe die beide Spiele sehr, sehr gern gespielt, aber den dritten habe ich am meisten genossen. Komme aber nächste Woche, nächstes Mal dann.
Ja, das ist in 2 Wochen.
Genau.
Für die Hörwesen, für uns sind es jetzt 48 Stunden.
Richtig. Ich habe ein kurzes Fazit noch zu den beiden Spielen. Wenn ihr es dann hören wollt.
Ja, ich möchte es auf jeden Fall hören. Was die anderen wollen, ist mir doch egal.
Okay.
Nicht egoistisch. Also, so.
Witcher 1 war ein mutiger und stimmungsvoller Start in die Reihe, der halt, wo man sich getraut hat, komplexere Moralfragen zu stellen als in Dragon Age oder eben in Mass Effect, wobei die da auch nicht ohne sind, aber es war hier halt nochmal auf einen kleineren Rahmen beschränkt, die trotzdem sehr komplex sind.
Mhm.
Trotz seiner technischen Schwächen war es halt gutes Spiel. Witcher 2 machte halt einen großen Sprung gerade in der Optik. Da muss ich ehrlich sagen, die Optik ist gigantischer Unterschied. Genauso wie die Entscheidung, die man dann eben getroffen hat, die, wie bedeutsam sie dann waren, was eben diese krassen Unterschiede ausmachte. Beide Spiele erleben halt von ihrer ja doch sehr erwachsenen Welt, ne, die bestimmte Sachen halt die ausklammert und die schwierigen Entscheidungen, die man als Spieler halt treffen muss. Du hast nie die Chance zu sagen, ich halte mich raus. Und selbst wenn du es tust, hast du dann auch die Konsequenzen damit zu tragen. Also das ist dann immer eine Entscheidung, bewusst zu sagen, dope, das entscheidet ihr, aber dann musst du mit den Problemen leben, die sich daraus ergeben. Und du hast halt dadurch halt eine einzigartige Spielerfahrung, weil du eben konsequent durchgehen kannst, was dein Spiel aus dem ersten macht, im zweiten und so weiter, dass du eben deine Entscheidung auch einen großen Impact haben. Also du das Spiel für dich erlebst. Also ich würde sagen, greift euch den ersten Teil, den gibt es häufig mal kostenlos oder für 2-3 Euro bei Steam, bei Good Old Games etc. Das lohnt sich. Hin und wieder schmeißen sie nochmal kostenlos raus. Also gerade bei Good Old Games. Einfach mal schauen. Da ist immer die Enhanced Edition. Das lohnt sich trotzdem. Schnappt euch Mods, dann ist es optisch erträglich.
Also ich habe hier gerade mal, wenn ihr mal außerhalb von Steam schaut, habt ihr alles von 2,79 Euro bis zu 7,99 Euro. Also Steam ist mit 8,59 Euro dabei. Amazon
variiert ein bisschen, ne?
Ja, aber es geht bis 50 Euro hoch. Das irritiert mich gerade. Das ist dann wahrscheinlich alle drei Teile zusammen.
Oder eine Collector's Edition vom ersten Teil oder sowas.
Ja, die gab es nämlich auch. Das kann auch sein. Ja, also Key for Steam 1,67 bis 52,17 Euro.
Und zwischendurch schmeißt Good Old Games, also CD Projekt Red selbst, das Spiel nochmal raus. Mhm. Also für einfach um es zu sagen, hier, holt es euch für lau, lohnt sich. Ja. Und schnappt euch dann ein paar Mods, einfach um es optisch erträglicher zu machen. Und auf dem heutigen System lauffähig zu machen, muss ich dazu sagen, man braucht da ein paar Patches für. Außer man nimmt die Good Old Games Version, dann läuft es auch so.
Gibt einen, bei Google hast du ja unten noch so Suchvorschläge. The Witcher 1 PS5.
Interessant. Wow. Ich hoffe, also dann würde ich hoffen, dass sie ein Grafik-Update machen. Sonst hat die PS5 nämlich nichts zu tun.
Ich glaube, dass also es ist ja nur das ist ein Reddit-Post. Kann ich Witcher 1 und zwar auf der PS5 spielen? Nein, Witcher 1 ist nur für den PC. Remaster in Arbeit. Okay, haben wir ja, das stimmt. Auch geklärt. Good old Reddit. Entweder als ein Moloch oder man findet wirklich sehr nützliche Sachen.
Oh, eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Da kann man übrigens ganz gut sehen, wie ein Entwicklerstudio sich Mühe gibt für sein Spieluniversum. Beziehungsweise seine Arbeit, die sie sonst tun. Also CD Projekt Red ist ein großer Fan von Rollenspielen. Cyberpunk ist ja auch von denen. Und mit Witcher haben sie halt echt extrem tolles Meisterstück hingelegt. Wohl im ersten bis zum dritten Teil. Beim vierten werden wir es noch sehen. Schauen wir dann mal.
Ja. Das bleibt abzuwarten.
Richtig.
Um mal den Lanz zu machen.
Ja, auch. Uff.
Ja.
Macht sie einfach
gut, Lanz. Max. Das war ein großer Spaß. Vielen Dank, dass du dich durch alte Spiele gequält ist da ja komplett.
Das ich quäle mich nicht durch alte Spiele.
Durch alte Spiele gefreudet hast und uns daran hast teilhaben lassen. Ich freue mich sehr, wenn wir das Thema Witcher 3 machen. Ihr müsst hingegen noch 14 Tage darauf warten. Mhm. Meine Empfehlung wäre ja, ihr hört jetzt die Folge, habt ihr ja offensichtlich zu Ende gehört, weil wir sind in den letzten Zügen. Richtig. Ihr wartet dann 13 Tage und hört die einfach sonntags beim Spazieren gehen nochmal, damit ihr dann montags am Tag 14 um 6 Uhr und 1 sofort loslegen könnt und da quasi den nahtlosen Übergang habt und diese hochqualitative Unterhaltungssendung weiter genießt.
Ach, schön.
Ja.
Fantastisch.
Ja, finde ich auch. So, gut, Max, dann vielen Dank. Du kennst den Duell. Pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
Aber gerne doch.
Sehr gut. Ist gelungen. Ja, und ansonsten Salz und Tequila auf die Wunde, habe ich gelesen, hilft. Bin mir nicht so sicher, ob der Rat gut ist, aber
ich glaube auch nicht.
Reddit, ich sag nur Reddit. Ja, ja. Das war, naja. Gut. Es war übrigens die Vorbereitung für eine der Halloween-Folgen, die wir haben.
Stimmt.
Ich möchte da noch nicht spoilern.
Aber das ist okay.
Ja.
Alles klar.
Sehr gut. Sehr gut. Dann,
Mach's gut, ne?
Genau.
Trag einen Hut.
Einen zauberhaften Resttag. Tschüss.
Tschüss.